Ganz gutes Thema. Mein Thema ist, wo ist der Himmel? Halleluja. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und wenn du das verstanden hast, hast du so viel vom Glauben verstanden. Wo ist der Himmel? Sei nicht schockiert, was ich dir heute sage, aber ich habe, seitdem ich Prediger bin, mich immer mit dem Himmel beschäftigt, immer wieder über den Himmel Gedanken gemacht. Und jedes Mal, wenn Menschen gestorben sind und ich die Menschen beerdigt habe, das taucht die Frage auf, wo ist der Himmel, wo ist die Hölle? Gibt es sowas oder gibt es sowas nicht? Und ich muss freiweg sagen, sowas gibt es nicht. Weder den Himmel noch die Hölle. Die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes ist Himmel und die Gottesferne ist die Hölle. Ganz einfach, verstehst du? Wir haben uns Fantasievorstellung, der Himmel muss ganz hoch oben sein. Wo ist das Ende? Im Universum, im Kosmos. Sowas gibt's nicht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, steht in meiner Bibel. Verstehst du? Ich werde hier einige Gedanken behandeln, weil morgen ja Himmelfahrt ist. Wie ist Jesus gegen den Himmel gefahren? Darüber werde ich am Freitag mehr sagen. Aber zuerst mal, wo ist der Himmel? Die meisten Menschen können mit der Himmelfahrt nicht viel anfangen. Ist auch verständlich. Wo ist der Himmel? Sie haben keine Erklärung über den Himmel. Jesus hat sich plötzlich den Blicken der Menschen entzogen. Der war noch da, vor ein paar Sekunden war er noch da und plötzlich ist er weg. Ist er gegen den Himmel aufgefahren. Er wurde vor ihren Augen weggenommen. Und da wird mir die Frage beantwortet, wo ist der Himmel? Wo ist der Himmel? Denk drüber nach. Weißt du, ich war ganz erschüttert oder was heißt, erstaunt auch, da wird die Mutter beerdigt von einem Jungen, der Junge war vielleicht so 7, 8 Jahre alt und dann hat die Tante, was den Jungen begleitet hat, dann hat gesagt, guck mal, meine Mutter ist dort oben. Und ich habe darüber nachgedacht, das ist kindliches Denken. Meine Mutter ist dort oben. Meine Mutter ist nicht dort oben und meine Frau ist auch nicht dort oben. Und mein Vater ist auch nicht dort oben. Meine Vorfahren sind auch nicht dort oben. Die sind beim Herrn. Das ist ganz was anderes, wenn man vom Herrn spricht. Und die Menschen, die den Herrn nicht kennen, die haben keine Ahnung, wo ist der Himmel? So, Jesus, er wurde plötzlich ihren Blicken entzogen und er betrat die unsichtbare Welt. Der war nicht mehr zu sehen. Und doch, der Herr Jesus hat die Jünger gesehen und die Jünger haben den Herrn Jesus gesehen. In der Bibel heißt es, wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Wo ist der Himmel? Gut, dass du fragst. Der Herr Jesus ging in die unsichtbare Welt ein, in die Welt des Geistes. Und wir wissen ja, wir haben ja verschiedene Welten, die sichtbare Welt, du siehst mich jetzt, aber mich gibt es auch noch in der unsichtbaren Welt, dich auch. Und die Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel, im Glauben bei Gott und so weiter. Der Himmel, das ist die Welt ohne Raum und Zeit, das ist das Jenseits, die Welt des Glaubens, das ist die Welt der unsichtbaren Attribute. Oft ist es so, was ist Liebe? Siehst du die Liebe? Die Liebe ist genauso unsichtbar wie der Himmel. Siehst du Frieden? Siehst du keinen Frieden, oder? Siehst du die Welt Gottes in irgendwelcher Form? Du siehst nicht. Aber es ist trotzdem gegenwärtig. Da sitzt du vielleicht auf dem Balkon, so wie ich vor kurzem gemacht habe. Die Blumen blühen und die sind wunderbar und schön. Und dann denke ich, und viel schöner wird der Himmel sein, die Gegenwart Gottes, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber wo ist das? Wo ist das? Und ich lese zuerst mal ein paar Bibelstellen und ich möchte das, was ich euch sage, mit der Bibel begründen. In 1. Johannes 4, Vers 20, da heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also der Bruder, der ist mein Nachbar, mein Nächster, repräsentiert Gott. Wie kann ich sagen, ich liebe Gott und ich hasse meinen Bruder? Und jeder, der seinen Bruder hasst, ist vom Teufel. Ist nicht von Gott, kann niemals von Gott sein. Wer in der Liebe wandelt, und jetzt hör mir gut zu, pass auf, und ich möchte theologisch, dass du diese Gedanken begreifst, wer in der Liebe wandelt, der wandelt mit Gott. Der liebt seinen Bruder, denn er liebt Gott, den er nicht sieht. Der könnte ja ein Messias sein, mein Bruder. Könnte ein Engel sein, ein Heiliger oder was auch immer ist. Der ist schon im Himmel. Weil er seinen Bruder liebt und im Himmel gibt es nur eines, Liebe, 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 Liebe und nochmals Liebe. Und Gott ist die Liebe, singen wir. Oder Gott ist Licht und Gott ist das und Gott ist das und so weiter. Das sind alles Attribute der unsichtbaren Welt. Wer in der Liebe wandelt, den kann der Teufel nicht berühren. Der Teufel kann mit dir nichts mehr anfangen und er kann dir auch nicht mehr schaden, wenn du in der Liebe bist. Denn du bist in Gott, in Christus. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen und mit dem Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unser Leben hineingekommen. Wenn du das, was ich hier heute versuche rüberzubringen, verstehst, dann hast du unheimlich viel verstanden. Lieber Heiland, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen, dein Wort begreifen, denn dein Wort ist Leben und Kraft. Und Halleluja, und Herr Jesus, und du schenkst uns deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen. Du bist mitten unter uns. Amen. Wer und was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Römer 8. Verstehst du mal? Was ist die Liebe? Die Liebe ist die größte Macht des Universums. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, für das, was dort auf Golgatha passierte, wie er seinen Sohn geopfert hat, der wird ewiges Leben haben. Die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich möchte diese Bibelstellen aufrufen und einfach hier in Erinnerung bringen. Und die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Wir stellen uns vor, Liebe, Gott liebt mich, von allen Seiten umgibt er mich. Ein Berg voller feuriger Rosse ist da, wir machen nur die Augen auf und da sieht der Buch schon, ein Berg voller feuriger Rosse, wie bei den Propheten. Der Himmel ist so nah. Wir haben es mit unseren Kindern ein Lied gesungen, ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ist ein Geheimnis. Ich war noch nie im Himmel. Keiner kommt auch im Himmel. Und ich möchte dir diesen kindlichen Glauben nehmen. Es ist lieb und nett, dass du sowas glaubst. Der Himmel ist dort oben, wie dieser kleine Junge bei der Beerdigung. Der Himmel ist hier, wo die Liebe ist. Weißt du, ja, Himmelsbett, verstehst du? Das ist Frieden, das ist Freude, das ist Harmonie. Und wenn du das begreifst, du wirst erkennen, dass es viel mehr ist. Die Liebe ist das Gesetz der Freiheit. Die Liebe vertreibt die Furcht durch den Heiligen Geist. Wo die Liebe ist, dort ist auch Gott. Und Gottes Geist, Jesus Christus, die Gegenwart Gottes, das ist, wo die Liebe ist, wo die Liebe nicht ist, kannst alles vergessen, kannst noch so fromm sein, dort ist die Hölle, wo Mord und Totschlag ist, wo die Leute sich streiten und zanken, zornig und wütend sind und materialistisch sind, wo die Liebe nicht da ist, wo die Leute egoistisch sind, dort ist der Teufel, dort ist die Hölle, da musst du gar nicht mehr in der Hölle hineinkommen. Und ich werde nicht vergessen, ein Schwuler, der auf einem Jesuitenpriester, der auf mich angesetzt war, und er war schwul und dann sagt Herr Matudis, der wollte mit mir reden und ich habe mit ihm auch ein bisschen ab und zu mal gesprochen. Da sagt ja, Herr Matudis, ich mache schon die Hölle durch, du musst mir nichts von der Hölle erzählen, was ich da durchmache. Und das vor 50 Jahren. Damals war die Welt noch ein bisschen anders, verstehst du? Die Leute haben eine andere Sicht von den Dingen gehabt. Also ich mache schon die Hölle durch und viele Menschen machen die Hölle durch und manche Menschen können den Himmel durchmachen hier. Das ist so nah. Wo ist der Himmel? Jesus wurde weggenommen vor ihren Augen. Und war er weg. In Johannes Kapitel 13, Vers 35. An der Liebe erkennt man die Welt. Oder erkennt die Welt, dass wir Kinder Gottes sind. An der Liebe. Nur an der Liebe. Niemand kann sagen, und wenn, von, ja, das ist ein Christ, der liebt Jesus und so weiter. Nein, nur an der Liebe merkst du, ob er ein Christ ist oder kein Christ ist. Wer keine Liebe hat, ist ein Kind des Teufels. In aller Liebe. Und wir wollen... In der Bibel heißt es, Römer Kapitel 12, Vers 9, wir wollen, dass alles in Liebe geschieht. Und damit wird der Wille Gottes erfüllt, schreibt der Apostel Paulus, dass alles in Liebe geschieht. Dass du in Liebe freiwillig gibst. Gottes Wesen ist Liebe. Und wo Liebe ist, dort ist auch Gott. Ganz einfach. Dort ist der Himmel. Dort ist, ja, die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes, Liebe, Glaube, Friede und so weiter sind Dinge aus der unsichtbaren Welt. Du musst sagen, Jesus. Und schon ist Jesus hier. Die Erinnerung ist das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst, hat der Schächer gebetet. Glaube ist ein Teil der unsichtbaren Welt. Ich glaube an einen unsichtbaren Gott, dass er existiert, dass er da ist, dass er mein Gebet hört, wenn ich auch hier stehe, dass ich nicht nur zur Decke bete. Und ich kann heute viel besser verstehen, also, als die Menschen vielleicht vor 100, 200, 300 Jahren verstanden haben, diese Radiowellen, die Funkwellen, die gehen hier durch den Raum und diese ganze 5G, was jetzt noch kommt und noch was, vielleicht noch was kommen wird, vielleicht später, diese Wellen sind da, die siehst du nicht und trotzdem gibt es da und wenn man einen Empfänger hat, kann man empfangen und kann man senden. Und so ist auch Gott. Verstehst du, so unsichtbar. Wir sind Gott jetzt durch die Technik, ist uns Gott bewusster gemacht. Verstehst du, plötzlich, ja, da hörst du Stimmen, 3D-Bilder kannst du plötzlich produzieren. Die Himmelfahrt, Jesus betrat die Welt des Glaubens, plötzlich war er weg. Herr, wo bist du? Und dann kommt der Engel und der Königin und plötzlich, guck mal, die Engel kommen, wo sind die? Im Himmel. Oder aus dem Himmel. Die kamen und sagten, diesen Jesus, den ihr gesehen habt, wie er vor euren Augen weggenommen, gen Himmel gefahren ist, der wird wiederkommen und er wird seine Füße wieder auf dem Ölberg setzen. Und ihr werdet erstaunt sein, was da alles passiert. Die Himmelfahrt Jesu, ja, ist ein Teil der unsichtbaren Welt. Jesus war in der sichtbaren Welt. Die Gnade Gottes ist erschienen und so weiter. Er kam herab, hat sich erniedrigt und so weiter. Und plötzlich wurde er erhöht. Und das, was erhöht ist, deshalb heißt es in der Bibel, lass uns aufsehen und wegsehen, also wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wurde vor ihren Augen weggenommen. Da war er noch da. Er hat noch vorhin gesprochen mit ihm. So, Billy Graham kam mal eine Dame und sagt, Gott ist tot, Gott gibt's nicht, Gott existiert nicht. Und dann sagt Herr Dr. Billy Graham, sagt er, ist unmöglich. Heute Morgen noch habe ich mit ihm gesprochen. Verstehst? Heute Morgen. Wann war das letzte Mal, wo du mit ihm gesprochen hast? Und wir erleben die Gegenwart Gottes, den Himmel, wenn wir mit ihm reden. Da müssen wir nicht irgendwo nach Mekka, Jerusalem, Vatikan oder sonst wo pilgern. Hebräer 11. Ein Glaubenskapitel, durch den Glauben. Die sahen nichts und die sahen doch was. Die hörten nichts und die hörten doch was. Und das ist der Glaube. Glaube ist, ja, nichts verstehen, nichts begreifen, nichts erfassen und doch, man versteht alles. Das ist manchmal so paradox, so verrückt, denn du bist plötzlich in einer anderen Welt. Du siehst Dinge, was die anderen gar nicht sehen. Sogar der Esel von Biliam hat den Engel Gottes gesehen. Und Engel Gottes treiben sich im Himmel rum, nicht nur hier auf Erden. Warum schlägst du mich? Ein Engel steht im Weg und lässt dich nicht durch, lieber Biliam. Nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Verstehst du? Ist auch wieder nichts. Alles nur Energie. Strahlung. Energie aus nichts. Guck mal, ich spreche hier ohne Antenne und ohne Kabel und so weiter. Und meine Predigt geht per Funk ins Internet. Verstehst du? Wie ist das noch möglich? Verstehst du? Das Unsichtbare wird überwunden durch die Funkwellen und so ist auch der Glaube. Die Kinder Israel sind aus Ägypten ausgezogen und sie sind nicht gleich ins gelobte Land eingezogen. Sie waren in der Wüste und in der Wüste wurden sie von Engeln versorgt mit Manna, mit frischem Wasser, mit Wachteln, was auch immer war. Und sie sind dann nach und nach ins gelobte Land hineingekommen. Sie haben das Land allmählich eingenommen. Und genauso ist auch hier bei uns, allmählich verwandeln wir uns, allmählich werden wir ja, Söhne und Töchter Gottes, allmählich wachsen wir in der Liebe, allmählich wachsen wir in der Gnade, im Geduld und so weiter, allmählich besiedeln wir das gelobte Land und plötzlich wirst du mehr und mehr an himmlischen Örtern versetzt. Und deshalb heißt es in der Bibel, betet und trachtet danach nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Und das Buch ist bei Gott. Gott führt über jeden Menschen Buch. In 2. Mose 23, Vers 20 bis 30, das könnt ihr durchlesen, das lese ich nicht, aber nur ein paar Zitate oder Rosinen picke ich daraus. Da heißt es, ich werde sie nicht in einem einzigen Jahr in das gelobte Land bringen und die Kanaaniter in einem Jahr vertreiben. Das hätte machen können so mit links, aber nach und nach in der Zahl der Kinder Israel. So wurden die Grenzen festgesetzt, nicht alles in einem Jahr, damit das Land nicht verwüstet wird und das Wild auf dem Felde sich nicht vermehrt. Nicht an einem Tag. Hier 2. Mose 23 weiter. Nach und nach werde ich sie vor euch vertreiben, bis ihr fruchtbar seid und ihr das Land zu einem Erbe macht. Weißt du, die schnell gefassten Entschlüsse, die bringen nicht viel. Die Gnade Gottes muss wachsen. Und so, wir müssen hineinwachsen in den Himmel, aus der Erde. Dein Wille geschehe, hier auf Erden wie im Himmel. Dort passiert der Wille Gottes. Und jetzt muss es durch uns langsam, Jahr für Jahr, Monat für Monat passieren und geschehen. Schnell gefasste Entschlüsse sind nicht dauerhaft. Bleibender Erfolg ist das, wenn es für Schritt es geht. Und wächst und gedeiht und sich entwickelt. Wir fangen da ja schrittweise, begreife ich. Ach ja, ich wusste gar nicht, dass du da warst. Und Gott war da. Und wir merken, wie Moses, der will die Herrlichkeit Gottes sehen, den Himmel will er sehen. Und was sieht er? Gott beim Vorbeigehen, nachdem er da war. Herr, hier warst du doch da und ich habe es nicht gemerkt. Jeder Christ hat Anteil am gelobten Land. Jeder Gläubige, also ich meine an den Himmel, an der Herrlichkeit Gottes, am Thron Gottes. Und wenn du, ich könnte jetzt eine andere Predigt halten, das neue Jerusalem, die Perlen und die Edelsteine und so weiter, was das alles bedeutet, das ist unser Leben. Und die Tore werden dann von Edelsteinen und Perlen getragen. Und Perlen sind nichts anderes. Ja, da dringt eine Muschel ins Staubkörnchen und diese Perle wird größer und größer. Und da, wir reifen so für das neue Jerusalem. Auch das ist nicht von heute auf morgen gebaut worden. Also, und wir müssen nicht nur die Dinge geografisch sehen. Der Himmel ist dort ganz, ganz, ganz oben, über Wolken weit. Wir singen es. Ist kindlich, ist naiv. Aber das ist nicht, nicht das, was Gott gemacht hat. Wir alle können heilig werden wie der Vater im Himmel. Das steht in der Bibel. Und wir sollen sogar heilig werden. Geheiligt werde dein Name. Also erwarte keine Wunder über Nacht, dass wir dir hier gesagt haben. Auch der Himmel, auch Jesus ist 40 Tage nach und nach den Jüngern erschienen, bis sie kapiert haben. Und auch hier ging alles schrittweise. Zuerst blieben sie in Jerusalem und warteten, bis sie die Erfüllung des Heiligen Geistes bekommen. Also erwarte keine Wunder über Nacht. Sag nicht, also ich will das ganze Land erobern, ich will alles haben, was der Herr gibt. Er wird es dir geben, aber nicht von heute auf morgen. Wir sollen wachsen, auch eine Pflanze, die wächst, zuerst kommt Keimling, dann kommen Blätter, dann kommen Blüten, dann kommt die Frucht und dann muss die Frucht noch reifen. Wir erwarten viel zu schnelle Wunder, Wunder des Himmels. Weißt du, manchmal stehen Leute da und sagen, wo soll ich anfangen? Ich will dir ganz einfach sagen, fang da an, wo du gerade stehst. Jesus ist da, wo du bist. Viele Menschen suchen den Herrn irgendwo ganz weit weg in heiligen Gemäuern. Der Herr ist nicht in heiligen Gemäuern. Der Herr ist da, wo zwei oder drei in Einheit zusammenkommen, in Liebe zusammenkommen, wo ich mit mir selber eins bin, Seele, Geist und Leib. Da ist die Gegenwart des Herrn. Schau heute nicht auf das Ende des Weges, sondern schau auf den ersten Schritt. Was soll ich hier machen? Wo muss ich jetzt weitergehen? Was ist das Nächste? Herr, was ich tun soll? Und weißt du, was die Bibel sagt? Das, was dir vor die Hand kommt, das tu. Das, was dir vor die Füße liegt, darüber geh hinweg. Morgen gehst du wieder ein paar Schritte weiter. Und übermorgen noch weiter. Und so nehmen wir das gelobte Land Stück für Stück ein. Nicht auf einmal. Aber dir gehört das ganze Land. Dir gehört die ganze Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat. Das ist in der Welt Gottes drüben, am Thron Gottes, in der Gegenwart des Herrn. Und deshalb sollte als für uns Christen das größte Anliegen und Bedürfnis sein, ich möchte so nah wie möglich beim Heiland sein. So wie der Herr Jesus steht zur Rechten der Majestät Gottes und ich möchte wenigstens zur Rechten meines Heilands stehen. Ja, in seiner Gegenwart. Wir sind noch nicht im Himmel, im Jenseits. Aber wir arbeiten dran, dass wir dorthin kommen. Als Gläubige erleben wir eine Transformation, so wie der Herr Jesus das erlebte. Eine Transformation. Der war noch da, im Leib. Obwohl er schon auferstanden war. Aber man konnte sehen, das ist Jesus. Der konnte sogar durch verschlossene Türen durchkommen. Der Auferstandene, er kam aus dem Grab, er lebte. Und trotzdem musste er entrückt werden, dass er noch näher zum Thron Gottes kommt. Das Jenseits ist unterteilt in so viele Sektoren. Früher gab es hier in Berlin, wenn man nach Westdeutschland wollte, muss man durch die Transitzone fahren. Verstehst du? Und wir müssen hier wohl oder übel diese Transitstrecke absolvieren und durchfahren, bis wir drüben sind. Und hier können wir ausspioniert werden, unterwegs noch. Hier können wir beleidigt werden. Hier können wir sogar noch verhaftet werden auf der Autobahn. Alles schon passiert. Und sogar entführt. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir sind auf dem Weg der Transformation. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, ob es dir geht. Deshalb ist mir so wichtig, dass du die Erneuerung tagtäglich erlebst. Jeden Tag stehst du auf und sagst, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Guckst dich im Spiegel und siehst, was mit dir passiert ist jetzt. Oh Herr, da ist ein Runzel und da ist eine Falte. Und da gehen mir schon die Haare aus, verstehst du? Und Gott sagt, alle Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Wir erleben hier als Gläubige, wie wir verwandelt werden, bis wir die Welt Gottes erreichen. Ja, bis wir im Himmel sind. Und wir sagen, wenn unsere Lieben gestorben sind, die sind im Himmel. Die sind nicht im Himmel. Die sind bei Gott. Und deshalb gefällt mir, was die Russen gerne sagen. Da besuche ich in Moskau da eine Schwester, sind wir eingeladen zum Mittagessen, als Prediger hier, als ich unterwegs war. Dann hängt ein Mann auf an der Wand ein Bild von einem Mann, dann frage ich, wer ist das? Das ist mein Mann. Dann frage ich, wo ist er? Er ist bei Jesus. Und die Russen sagen nicht, er ist im Himmel, sondern die Russen sagen, er ist bei Jesus. Und der Himmel ist bei Jesus. Und wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Wo der Heilige Geist ist, Herrlichkeit. Unsere Lieben sind nicht im Himmel, sie sind bei Jesus. Und das ist so wichtig, dass du das begreifst. Und unser Wandel ist im Himmel, bei Jesus, mit Jesus. Wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht so im Geist, dass ich mal aus dem Körper fliegen kann. Nein, aber wir werden von Tag zu Tag geistlicher. Nicht, dass ich studiere Theologie oder ordiniert werde. Oder manche Leute in manchen Kirchen glauben, dass nur ordinierte Pastoren, Bischöfe und so weiter Geistliche sind. Jeder Gläubige muss ein Geistlicher werden. Halleluja. Verwandelt mehr und mehr durch die Gnade Gottes. Wir alle können wachsen. Wir alle können unerreichbare Höhen erreichen. Wir alle können ja wieder zum Vater nach Hause kommen, wie der verlorene Sohn. Wir alle. Wir sind alle in der Fremde. Wir sind alle, ja, irgendwo haben wir uns rumgetrieben, der Teufel hat uns eingefangen, wir sind in der Geiselhaft und der Herr befreit uns Stück für Stück aus dieser Geiselhaft. Ich schüttle diesen Staub ab. Ich sage, ich gehe zu Jesus. Wenn ich sterbe nicht, sondern ich gehe zu Jesus. Ja, und der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Das hat Corrie ten Boom mal gesagt. Ja, der Himmel ist da, wo Gott ist. Der Himmel ist da, wo der Wille Gottes geschieht, wo der Wille Gottes getan wird. Dort ist der Himmel. Der Himmel ist da, wo man Gott gehorcht. Fang an, Gott zu gehorchen. Und du bist im Himmel. Und du erlebst himmlische Zustände. Da, wo Harmonie ist, wo Ordnung ist, da ist der Himmel. Der Himmel ist gar nicht so weit weg. Keine Meile, keine Lichtjahre bis zum nächsten Sternbild. Nein, der Himmel ist da. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Und da heißt es, und das Wort liegt bei dir noch auf der Zunge. Ich habe schon die Antwort für dich bereitgestellt, hat der Herr gesagt. Hast du gar nicht ausgesprochen. Was ist das Geheimnis der Himmelfahrt Jesu? Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht auferstanden und wäre nicht in den Himmel gefahren. Was wäre mit uns los? Wir wären verlassen. Aber jetzt haben wir jemanden, der drüben bei Gott ist, auf der anderen Seite von diesem Berg. Er hat den Berg erstiegen, auf den wir noch unterwegs sind und uns abmühen und quälen und sagen, oh Gott, wie lange? Wie lange noch? Und dann stehen wir oben auf dem Gipfel und gucken runter und dort alles grün, blüht, ist voller Leben und hier voller Stress. Interessant ist für die, die in Jerusalem mal waren, der Ölberg. Ich komme nachher ganz kurz auf den Ölberg nachher noch zu sprechen. Aber der Ölberg ist hochinteressant. Auf der einen Seite von Ölberg, das ist grün und Landschaft und Jerusalem und so weiter. Und auf der anderen Seite ist die Wüste Judäa. Genauso, verstehst du? Und so ist das Leben. Und vom Ölberg aus ist Jesus den Himmel gefahren. Verstehst du? In dieser Welt Gottes. Stell dir vor, das wäre nicht passiert. Jesus wäre nicht in den Himmel gegangen und er wäre nicht auferstanden. Da wäre der Himmel leer. Die Sehnsucht ohne Gott. Und er wäre bei Gott nicht angekommen. Und ich weiß, dass Jesus bei Gott angekommen ist, indem, ja, ein paar Tage später der Heilige Geist kam. Und wenn ich in Sprachen rede, weiß ich, Gott ist gegenwärtig. Ich spreche schon die himmlische Sprache. In aller Liebe, kannst denken von Zungen reden, was du willst, aber für mich ist Zungensprache eine Sprache des Himmels, auch wenn es nur Lallen ist. Wir sind Kinder Gottes. Und wir lernen das sprechen. Und das Erstaunliche ist, wenn ein Kind zur Welt kommt, spricht alle Sprachen, könnte alle Sprachen lernen. Chinesisch, Englisch, Russisch und sogar Polnisch. Ja, aber das bringt ein Kind mit, er kann alle Sprachen lernen. Und wir bringen auch diese Voraussetzungen, wenn der Heilige Geist unser Leben übernimmt, unsere Zunge übernimmt, da ist unsere Zunge nicht mehr verwirrt, wie beim Babylon war, oder beim Turm zu Babel war, sondern wir sprechen in einer anderen Sprache. Wir sprechen bereits die Sprache des Himmels. Du kannst denken, was du willst und ja, kannst auch mit mir prozessieren und dich streiten, aber ich halte nichts davon. Wir werden sehen, wie es drüben zugeht und was da drüben passiert. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, nicht in den Himmel gefahren wäre, nicht der Heilige Geist gekommen wäre, wäre unser Glaube wertlos und sinnlos. Hätten wir alles sparen können. Ein gekreuzigter und auferstandener Jesus würde mir nicht viel nützen in aller Liebe. Der größte Schatz, das, was ich hier habe, überhaupt hier in meinem Leben, jetzt, heute schon, dass ich Jesus kenne und Jesus mich sieht und ich sehe Jesus im Geist. Er verklärt sich Wenn ich sehe, ihn stehen zur der Majestät Gottes, wie der Stephanus es gesehen hat, er ist dort angekommen, das ist mein größter Schatz. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, ich werde dort kein Fremdling sein, denn ich kenne den Heiland schon so gut. Ich werde kein Ausländer, kein Flüchtling, kein Vagabund. Ja, ich werde ein Sohn und eine Tochter Gottes sein. Seitdem Jesus bei Gott ist, haben wir dort einen Stellvertreter, einen Fürsprecher. Ja, der Himmel ist nicht leer. Ein leerer Raum. Was glaubst du, was da für eine Fülle ist? Und ich sage dir jetzt auch nur jetzt in aller Liebe, du hast gar keine Ahnung, wie viele Millionen von Wellen hier durch den Raum fliegen. Du musst nur einen schönen Fernseher haben, dann siehst du die herrlichsten Bilder. Die Technik versucht uns, das alles zu erklären und deutlich zu machen. Und Pfingsten ist für mich ein Beweis, Jesus ist angekommen und ich habe Freude am Herrn. Und du siehst den verwandelten Petrus und die Aposteln, die stehen auf und sie predigen in Autorität. Und da heißt es, und der Herr war mit ihnen. Und der Herr tat zur Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Du siehst, der Himmel war bei denen, obwohl sie ja im Fleisch waren und predigten dort in Jerusalem. Der Herr war mit ihnen. Also auch wenn sie dann ausgezogen sind, die da glauben, denen werden Zeichen und Wunder geschehen. Sie werden was Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. Oder auf Kranke werden sie die Hände legen. Oder sie werden in neuen Sprachen sprechen. Da wird extra das Reden in neuen Sprachen erwähnt. Und der Herr war mit ihnen, wo sie hingingen. Und das ist Himmel. Bruder, Schwester, du musst nicht warten, bis du im Himmel bist. Du kannst jetzt schon den Himmel erleben und jetzt schon im Himmel versetzt sein. Wir sind versetzt. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Er ist jetzt beim Vater am Thron angekommen und von dort aus lenkt und steuert er alles. Und es ist gut, dass ich weggehe. Wo ist der Himmel? Ja, die Bibel beschreibt uns verschiedene Bilder, gibt uns verschiedene Bilder über den Himmel. Drei grundlegende Bedeutungen möchte ich ganz schnell nur streifen hier. Zuerst mal die sichtbare Bereich, den Weltraum oder die Atmosphäre, das ist auch Himmel. Dann das Unsichtbare, wovon ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, wo der Herr gegenwärtig ist, das Jenseits. Und auch natürlich die Welt des Bösen, auch das gehört zu diesem himmlischen Bereich oder diese unsichtbaren Mächte. Das ist also dieser himmlische Bereich und dann gibt es den dritten Bereich, so der Thron Gottes. Der dritte Bereich ist da, wo Autorität ist, von dem alles ausgeht, der alles zu sagen hat und alles kommandiert und alles bestimmt. Der sichtbare Bereich, das ist die Erdatmosphäre, Vogelhimmel, Sternenhimmel, Wolken, der Kosmos und Satan, der unter dem Himmel herrscht, und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Fürsten und Gewalten, die nicht in der Hölle sind, aber die sind in der Luft, in der Atmosphäre. Ja, in der Atmosphäre. Der unsichtbare Bereich, das ist außerhalb des Weltraums, der Lebensbereich von übernatürlichen Wesen, Geistern und Engeln und so weiter, Strahlen und Radiowellen von mir aus und Naturkräften, die Engel, die gebunden sind auf Tag und Stunde. Wo sind sie denn? Johannes sieht es im Himmel, in der sich unsichtbaren Welt Gottes. Und der unsichtbare Bereich ist, wo Gott wirklich wirkt, der Herr im Namen Jesu Christi. Und ja, wo die Geister und Kräfte sich offenbaren, die Kräfte der Liebe, die Kräfte der Gnade, die Kräfte der Barmherzigkeit, ja, wo einfach die Liebe da ist. Und Geschwister, Glaube und Hoffnung und Weissagen und Wunderwirken und alles hört, lies mal 1. Korinther 13, hört alles auf, aber eins hört nicht auf. Das ist Liebe. Gott hört nicht auf. Ja, Halleluja. Der Himmel ist ein Symbol für die Autorität Gottes, für die hohe Stellung, diese Regierungsgewalt. Gott steuert und lenkt alles. Er lenkt unsere Wege wie Wasserbäche oder steuert die Kriege wie Wasserbäche oder lenkt die menschlichen Herzen. Er übt Autorität aus über alles. Er ist der Souverän. Und Lukas 15, Vers 21, da sagt Jesus, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen dir und vor dem Himmel, also vor Gott und vor dem Menschen hier. Ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Du siehst das auch wieder, der Himmel wird erwähnt, obwohl er nur dem Vater weggelaufen ist. Die Liebe, die Beziehung, Harmonie. und so weiter, die Verhältnisse. Also Kanaan ist anders als Ägypten, hat der Herr gesagt, als die Kinder Israel ausgezogen sind. Das seid ihr abhängig von dem Früh- und dem Spätregen. In Ägypten, da musstet ihr nur euer Wasserschächte oder Kanäle öffnen, da kam das Wasser. Aber jetzt, wo die Gottesherrschaft ist, ihr seid abhängig von der Sonne. Deshalb ich halt nicht von dem ganzen Gefasel von der Gretel und dann all diesen ganzen CO2-Leuten halte ich gar nichts. Verstehst? Die Sonne bestimmt das Klima, nicht die Menschen und nicht das Pupsen von irgendjemandem, verstehst du, oder die Gase irgendwo. Weißt du, die Sonne, für die Sonne bestimmt das Klima, da verbrannt alles. Durch was ist denn die Wüsten entstanden? Durch die Sonne. Und die Sonne, wenn es abkühlt und so weiter, und die Bibel sagt uns, die Sonne wird den Schein verlieren. Deutschland weiß, dass Deutschland untergehen wird. Und deshalb haben sie so Schiss und so Angst mit dem Klima. Die machen so am meisten Theater. CO2. Das ist auch, welche, ja, das geht ums Geld, verstehst du? Nur, dass die Leute neue Autos kaufen, dass alles verkabelt und Strom kommt. Ich finde, das ist nicht mein Thema. Wo Gottes Herrschaft ist, das ist der neue Himmel, neue Schöpfung, neues Leben, neues, alles neu. Hier hat die Menschenherrschaft ein Ende. Wo Gottes Reich kommt und wo Gottes Reich ist, wo der Himmel ist, hört Menschenherrschaft auf. Und das passiert jetzt schon bei mir und bei dir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir auf jeden Fall. Ich lasse mich von Leuten nichts sagen. Ich tue das ganz bewusst. Ich lasse mich nicht von Leuten kontrollieren. Ich lasse mich von Gott bestimmen, von seinem Wort, von seinem Heiligen Geist. Wie können die Leute sagen? Ja, und die Christen lassen sich nicht von Leuten sagen. Die haben gesagt, Jesus ist Herr. Können ihm den Kopf abschlagen. Jesus bleibt Herr. Und so weiter. Sind ins Gefängnis gegangen. Millionenweise. Millionenweise. So, ich lasse mich nicht von Leuten was vorschreiben, sondern ich glaube Gott, ich lasse mich von ihm herrschen. Meine Zeit liegt in seinen Händen, nicht in den Händen von Ärzten, nicht in den Händen von Professoren. In Gottes Arme liegt meine Zeit. So, weg von der Menschenherrschaft. Das hier beginnt das Himmelreich. Und Jesus sprach sehr viel vom Himmel, aber nicht vom Himmel als solches, sondern er sprach, das Reich Gottes ist gleich das Himmelreich. Er sprach, das Himmelreich ist gleich den 10 Jungfrauen. Das Himmelreich ist gleich dem und dem. Das Himmelreich ist gleich, ja, diesen Gleichnissen. Er sprach alles in Gleichnissen. Und wir müssen die Bibel verstehen. Hier, Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Deshalb, hier fängt der Himmel an. Nimm doch das Ganze, den ganzen Shit nicht zu Herzen. Belass dich nicht mit den ganzen Kummer und Sorgen. Die Welt geht vorbei. Und wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was es auch immer ist. Jesaja 66, Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben wird, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und euer Name Bestand haben. Es ist erstaunlich, immer euer Name, dass ihr im Gedächtnis irgendwo seid, dass man sich an euch erinnert. Und deshalb ist es so wichtig, dass dein Name im Gedächtnis bleibt, im Gedächtnis des allmächtigen Gottes. Dass dein Name im Buch des Lebens steht, egal ob du beim Standesamt registriert bist oder nicht. Ja, es spielt keine Rolle. Wir haben unsere liebe Olga beerdigt, das Erstaunliche war, das habe ich festgestellt, ihr Geburtstag stimmt gar nicht. Denn sie wurde irgendwann geboren, aber das hat man sich nachher festgelegt, dann und dann ist sie geboren worden und registriert. Aber sie wurde in der Heuernte irgendwann geboren, verstehst du? Aber das merkst du, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Gott dich kennt und dass dein Leben mit Gott ist und dass du dein Leben mit Gott lebst. Von wegen Menschenherrschaft oder dass du eine Statistik irgendwo führst und ein Buch über dein Leben geführt wird. Euer Name und euer Geschlecht soll einen Bestand haben für alle Ewigkeit. Hier gibt es Vergänglichkeit, aber in der neuen Welt Gottes gibt es keinen Verfall, dort ist alles endlos, keine Sterblichkeit, keine Kurzlebigkeit, dort ist alles ewig. Und deshalb, wir glauben an das Ewige, die Welt vergeht, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Einen neuen Himmel und neue Erde. Und jetzt pass auf, wenn du an den Himmel glaubst, ich will einfach nur nochmals eine Bombe explodieren lassen. Und der eine ist, Himmel und Erde werden verbrennen, zergehen, sogar verschmelzen. Und Gott wird, und wenn du glaubst, der Himmel, da wird auch der Thron Gottes demnach verbrennen und alles mögliche untergehen. Aber so ist es nicht, weil wir ja nicht an diesen Himmel glauben, den geografischen Himmel oder Erde. Petrus sagt, 2. Petrus hier 3, Vers 13. Wir warten aber auf den neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, der in der Gerechtigkeit ist. Diese Welt ist voller Ungerechtigkeit. Und deshalb hat der Heilige Geist unser Herzen erfüllt. Unsere Herzen sind erfüllt bei Gläubigen, sollten mehr und mehr erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und denn da ist die Liebe ausgegossen und die Liebe treibt die Furcht aus. Und wo die Liebe Gottes ist, da kann die Ungerechtigkeit nicht herrschen. Dann liebt man alle Kinder, da liebt man alle Geschwister, da liebt man alle Situationen, dann nimmt man alles aus der Hand Gottes. Epheser Kapitel 2, Vers 1 und folgende Verse. Auch ihr wart tot durch Übertretung und Sünde. Verstehst? Schau, wir waren tot, obwohl wir lebendig sind, durch die Straße gelaufen sind und so weiter und sprechen und reden, aber wir waren für Gott tot. Für die Ewigkeit waren wir tot. Ja, auch ihr wart tot durch Sünde und Übertretung. Du siehst, Leben und Tod, Himmel und Hölle, das sind ganz andere Begriffe, ganz andere Definitionen. In dem früheren Leben, in eurem Wandel nach der Art dieser Welt und so weiter, habt ihr den Mächtigen gehorcht, die in der Luft herrschen, die da von oben irgendwo kommandieren, von irgendeinem Berggipfel oder einem Sendemasten. Heute kannst du keine 500 Meter mehr durch Berlin laufen, um nicht da irgendwann im Haus riesige Masten zu sehen. 5G. Der Teufel will herrschen, will kontrollieren jeden Winkel des Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, wir wandeln im Himmel und wir lassen uns nicht von diesen Menschen kontrollieren. Und das muss man jetzt lernen. Wenn du jetzt nichts lernst, wirst du nachher nicht mehr können. Was Hänschen nicht lernt, wird Hans auch nicht mehr können. Jetzt unabhängig bleiben. Wir wandeln im Himmel. Wie die liebe Schwester da in Russland, die mich übersetzt hat, sie hat Kontakt gehabt mit dem ausländischen Geheimdienst. Wenn wir in Sprachen beten, wir haben Kontakt mit dem himmlischen Geheimdienst. Halleluja. Lass doch die Doofen glauben, was sie wollen. Die verstehen uns nicht. Und es ist so gut, dass wir nicht verstehen. Wenn ich in Sprachen bete, dann schalte ich mein Gehirn ab. Ja, mein Denken, mein alles hat Sabbat. Ich ruhe, aber ich spreche Geheimnisse im Geist. Ich rede Geheimnisse mit Gott. Das ist dieser himmlische Geheimdienst. Noch weiter, Epheser Kapitel 2. Und ihn haben auch wir alle einst unser Leben geführt unter der Herrschaft Satans, also diesen Mächtigen, die in der Luft herrschen, und haben ein Leben geführt in Begierden des Fleisches und hatten den Willen des Fleisches getan, waren nur der Vernunft nach ausgerichtet. Und wir waren Kinder des Zorns, also Bösewichte. Verstehst du, das waren wir einmal. Aber wir sind jetzt durch die Bekehrung, durch die Hinwendung an Jesus Christus, wir sind eine neue Schöpfung. Wir leben in eine ganz andere Richtung. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch wieder Liebe, 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 hat uns auch wieder, da wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. So plötzlich, verstehst du? Du kannst von heute auf morgen, da warst du noch in der Hölle und jetzt bekehrst dich, nimmst Jesus an bis im Himmel. So einfach ist es. Ich habe zeitlang, als ich so evangelisiert habe, habe ich eine Angewohnheit gehabt, wenn ich die Leute zum Heiland geführt habe, das Gebet des Sündes gesprochen habe, und als er das Gebet so fertig war und wir Amen gesagt haben, und dann habe ich gefragt, wo wirst du jetzt deine Ewigkeit verbringen? Wenn es nicht sofort kam im Himmel, wusste ich nach der Erlösung nicht begriffen. Wenn du weißt, wenn ich Jesus aufnehme, dann werde ich meine Ewigkeit, so, selbst wenn ich jetzt auf der Stelle erschossen werde, in den Himmel verbringen. Ja, das ist ein Geheimnis. Viele verstehen das nicht. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Denn aus Gnaden seid ihr gerettet. Und er hat uns mit sich selbst auferweckt und uns eingesetzt im Himmel, in Jesus Christus. Gott hat uns eingesetzt. Und jetzt sollen wir unsere Berufung festmachen. Unsere Berufung ist nicht, dass ich ein Missionar werde und irgendwo nach Afrika gehe oder sonst noch wo auf der Welt. Nein, meine Berufung ist für den Thron. Ich bin für den Thron bestimmt, so nah wie möglich beim Heiland. Er hat uns hier mit eingesetzt und du hast irgendwo schon einen Platz im Himmel. Gott hat einen Platz für dich in seinem Reich, an seinem Thron reserviert. Ich weiß es vielleicht noch nicht, aber ich wünschte dir, dass du könntest entdecken und herausfinden, dass du eine Vision von deinem Leben bekommst. Ich werde mal bei Jesus sein. Ich werde mal meinen Heiland schauen. Ich diene ihm jetzt schon. Und wenn ich sterbe, ich mache das nur noch weiter. Verstehst du, wie bisher? Für mich hört das Leben nicht auf. Ich mache genauso weiter wie bisher. Damit, und da heißt es hier weiter, da hat uns versetzt und eingesetzt im Himmel in Jesus, durch Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten uns erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und die Güte, die in Jesus Christus ist. Du sollst entdecken, Mensch, ich werde ein Priester sein. Ich werde mit Christus regieren. Ich werde ihm dienen, Tag und Nacht, so steht es in der Offenbarung, diese Bilder. die, was der Johannes auf der Insel Patmos sieht. Wer unter der Herrschaft Jesu lebt, lebt schon im Himmel. Der muss nicht warten, bis er gestorben ist oder bis er selig gesprochen wird. Ja, der lebt jetzt schon in der Welt Gottes. Der sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Er lebt in seiner Bestimmung als König. Er benimmt sich auch wie ein König. Wenn du weißt, ich bin versetzt an himmlische Orte, Jesus ist bei mir, hier, ich bin umgeben von einem Berg voller feuriger Rosse, ich habe nichts zu befürchten, der Herr ist mit mir, ist Gott mit uns, wer kann gegen uns sein? Die Frage ist, wo bist du, wo lebst du, in welcher Sphäre? Wir sind für den Thron bestimmt, ihr Lieben, und nicht mehr und nicht weniger. Und Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, Himmelfahrt, morgen ist es, gedenken wir der Sache, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir herziehen. Nicht nur zur Bekehrung, wir werden schon für die Bekehrung zum Heiland gezogen. Denn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Das Kreuz war nur die menschliche Erhöhung Jesu Christi, wie viele sagen. Und die Jünger sind alle weggelaufen, haben sich versteckt und verkrochen aus Angst vor den Juden. Da wurde niemand von Jesus groß angezogen. Weil manche sagen, ja, durch das Kreuz ist er erhöht worden. Nein, vergiss es. Das wäre genau das Menschliche, die menschliche Herrschaft. Auch nach der Auferstehung, Jesus musste jeden einzelnen Jünger einzeln aufsammeln und aufsuchen. Denkt die Emmaus-Jünger, denk an Thomas, denk an die Leute unterwegs, die Frauen Maria Magdalena im Grab. Und das Leben auch nach der Auferstehung Jesu, bis zu seiner Himmelfahrt, das Leben der Jünger war nur eine Achterbahn der Gefühle. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. War nichts Besonderes. Aber erst nach der Himmelfahrt, als der Heilige Geist kam, wurde die Gemeinde gegründet, ging die Sache Gottes los. Ein Morgenfeldzug der Welterlösung, verstehst du, durch die Lande. Menschen bekehrten sich, sie wurden von Jesus angezogen. Der schwache Petrus steht auf, predigt in einer Autorität. Wo soll das noch hinführen, sagen die Leute. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt und ihn zur Rechten der Majestät gesetzt. Und die Jünger zogen raus und sie predigten an allen Ecken und Winkeln. Und der Herr wirkte mit mitfolgenden Zeichen und tat hinzu zur Gemeinde, die da gläubig wurden, nacheinander. Die Gemeinde Jesu wuchs. Ja, die Gläubigen schossen wie Pilze aus dem Boden. Täglich tat der Herr der Gemeinde hinzu, auch heute. Und nach der Auferstehung Jesu, die 40 Tage, waren die Jünger noch geschockt, versprengt. Und auch die Jünger hier, er hat sie nach und nach gesammelt und auf dem Ölberg raufgebracht. Und der Ölberg ist mir ein ganz wichtiger Platz. Weißt du, Jesus knüpft an die Tradition, an die Geschichte Israels an. Und auf dem Ölberg dort, von Augen seiner Jünger, fuhr er mit einer Wolke plötzlich, weg ist er. Kennst du das? Ja, plötzlich ist er weg. Er fuhr nicht in den Himmel, er wurde nur weggenommen vor ihren Augen. Warum gerade Ölberg? Hier in Ölberg, am Ölberg, unten im Tal, da begann sein Leiden. Gethsemane, dort rang er, schwitzte Wasser und Blut. Dort begann seine Erniedrigung. Hier im Gethsemane kniete er, schwitzte, wurde verraten, wurde gefangen. Und so weiter. Hier auf dem Ölberg, als sie dort waren und den Tempel dort sahen, auf der anderen Seite vom Kidron-Tal. Oh, guck mal, diesen Tempel, der gerade fertig geworden ist vor ein paar Jahren. Diese Steine, und dann sagt Jesus, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Leute können erzählen, was sie wollen. Nur die Klagemauer ist von dem alten Tempel übrig geblieben. Und dann fragten sie nach der Zukunft des Reiches Gottes. Und Jesus hat gesagt, klipp und klar, wartet nicht auf das Reich Israel, sondern ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt es weiter, und das Reich Gottes ist inwendig in euch. Du, in dir ist der Himmel, Bruder, Schwester. Du solltest hüpfen, Purzelbäume schlagen. Du solltest jubeln und jauchzen. Der Himmel ist in mir. Ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Auf dem Ölberg, hier. 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 30, da wird Ölberg zum ersten Mal erwähnt. Der König David wurde verjagt von seinem Sohn Absalom. Der muss fliehen, barfuß, Kopf bedeckt, verstehst du, vermummt oder wie auch immer, rennt da weg von seinem Sohn, der ihn verfolgt. Eine Verschwörung war gegen ihn und so weiter. Das erlebt Jesus, eine Verschwörung Satans gegen Jesus. Das ging vom Ölberg aus, hier wird der Triumph gefeiert. Dieses Morgenrot beginnt hier. Und das ist eine Geschichte, so wie Jesus, vor 1000 Jahre später kommt Jesus an den gleichen Platz. Jerusalem, Jerusalem, weint er auch hier, Lukas 19, Vers 37. Wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt und. Hier auf dem Ölberg gab es dann die großen Prophezeiungen von seinem Kommen, von seinem zweiten Kommen. Ich werde wiederkommen und ihr werdet den Menschensohn sehen. Und Zacharias spricht davon, er wird seine Füße auf dem Ölberg wieder setzen. Jetzt halte ich fest. Der Menschensohn wird seine Engel senden und er wird seine Erlösten sammeln von allen vier Winden des Himmels. Im Garten Gethsemane, er sagt, ich könnte 6 Legionen Engel anfordern. Er hat nicht mal ein Engel angefordert. Ein Engel kam und stärkte ihn. Und jetzt sagte hier, die Engel Gottes werden kommen. Diese 72.000 Engel, was dieses römische Bild von der Legion ausmacht. Sie werden sammeln und hier heißt es, und er wird senden seine Engel und sie werden mit dem großen Ton der Posaune sie sammeln und der Ton der Posaune kann jeden Augenblick passieren. Jeden Augenblick kann der Herr anfangen, die Erlösten heimzuholen. Das, was du drin hast, das nimmt dich weg wie ein Luftballon. Fliegst du weg, verstehst du? Ja, den Ton der Posaune. Und sie werden von den vier Winden der Erde die Auserwählten sammeln. Und wegen der Auserwählten wird die Zeit sogar verkürzt. Wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Du, wir leben in einer sehr spannungsreichen Zeit. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Apostelgeschichte 1, Vers 10 und folgende Verse. Während die Jünger so zum Himmel starrten und blickten, plötzlich stehen 2 Engel. Warum 2? Weil eine Sache, egal was von Menschen oder von Gott, muss wenigstens von 2 oder 3 Mundzeugen bestehen. 2 Engel bezeugen, dieser Jesus wird wiederkommen. Und er wird wieder da sein. Männer von Galiläa, haben sie gesagt, warum steht er da und schaut und starrt zum Himmel? Wo ist er denn? Der hat am liebsten noch ein Fernrohr genommen. Aber den Herrn siehst du nicht mit dem Fernrohr oder in irgendwelche Satellitenschüssel. Wo ist er? Derselbe Jesus, der von euch in den Himmel hineingezogen wurde. Es ist eine interessante Passage in einer anderen Übersetzung, was ich hier habe. Der wurde in den Himmel hineingezogen. Halleluja. Das ist Himmelfahrt. Hineingezogen. Auf die gleiche Weise wird er wieder kommen. Er wird wieder rausgestoßen. Und uns mit uns in den Himmel mitnehmen. Er kommt mit Tausenden von Engeln, steht das in der Bibel. In Jerusalem haben sie gewartet, bis die Verheißung kam. Und sie sind nicht weiter marschiert. Sie waren Jesus gehorsam. Und du siehst, wo ist der Himmel? Sie waren einmütig beieinander. So kommt der Heilige Geist, wenn man einmütig beieinander ist. Kein Judas mehr da. Nur Maria und die Brüder, auch wenn sie schwach waren, auch wenn sie den Heiligen verraten und verleugnet haben, aber auf jeden Fall, sie waren einmütig beieinander, sie haben einander vergeben, alle haben gleich gerochen, ja, sie haben den gleichen Wunsch gehabt, mehr von Jesus, mehr von Jesus, mehr von Jesus. Und sie haben den ganzen Streit gegeneinander aufgegeben, sich nicht mehr gezankt. Christen zanken sich gerne, ich habe recht, ich bin besser, ich bin geiler, ich bin schärfer, was weiß ich, vergiss das alles. Und dann kommt der Heilige Geist plötzlich, ein Brausen geschah vom Himmel. Da Pfingsten ist kein Werk von Menschen, von Predigern und Pastoren. Zacharia Kapitel 14, Vers 1 und 4, lesen mal. Da heißt es noch etwas Interessantes vom Ölberg. Der Ölberg wird sich spalten in 2 Teilen, von Ost nach West. Und ein Teil des Berges wird sich nach Norden und der andere Teil nach Süden verlagern. Weißt du, was das ist? Wie ein Vulkanausbruch. Und dann entsteht ein See. Da steht ein See, eine große Schlucht wie ein Krater. Und dieser Krater, der ist voll Wasser und von das Bild, was hier ist, Zacharia Kapitel 14, Vers 8, da statt eines Berges wird plötzlich ein Tal da sein und es wird lebendiges Wasser von Jerusalem ausfließen. Und das Wort wird ausgehen von Jerusalem. Wir lesen in der Bibel hier. Einfach von Jerusalem. Dort, wo das alles passiert, wo die Leute gehorchten dem Herrn, wo die treu waren, durchgehalten haben bis zum Schluss. Und das ist der Himmel, durchhalten bis zum Schluss. Und es wird lebendiges Wasser fließen von Jerusalem aus. Anstatt dass der Ölberg ein Berg des Weinens ist, wird es ein Berg der Freude und des Friedens sein. Und das ist Das passiert von, das ist das Bild, das hat der Prophet Zacharia geweissagt. Und wir sind mittendrin in diesen Tagen. Zacharia Kapitel 14, Vers 9, dort heißt es, und der Herr wird über die ganze Erde froh sein. An diesem Tag wird der Herr allein angebetet werden und der Name dort, der Name des Herrn angerufen. Welcher Name wird es sein? Nicht Jehova oder El Shaddai oder Elohim oder was weiß ich, Jehova, der Name Jesus. Und von dort aus über die ganze Welt wird der Name des Herrn angerufen und überall weltweit gibt es Christen, die Jesus anrufen, Jesus preisen, Jesus loben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Das ist, sie waren einmütig beieinander und dann kam der Heilige Geist. Wo ist der Himmel? Und wir denken manchmal, weißt du, auch die biblischen Prophetien, wenn du siehst, weißt du, das ist, da denkst du, das sind ja tausend Jahrhunderte. Nein, es geht Schlag auf Schlag. Zack, zack, zack. So schnell kannst du gar nicht gucken. In einem Augenzwinken findet die Entrückung statt. Ja. Da kommt, kannst du nicht, reicht dir nicht mehr, dass du noch dein Sturzhelm anziehst oder noch irgendwelche Klamotten, verstehst du, wie die Raumfahrt. Jesus ist in den Himmel aufgestiegen. Ich werde morgen darüber noch mehr, am Freitag noch mehr darüber sagen. Er hat den Thron bestiegen, er hat die Herrschaft angetreten. Und die Herrlichkeit des Herrn ist angebrochen. Und überall, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, egal wo er ist. Ob es im Brunnen ist oder in der Hölle ist oder irgendwo, ja, in irgendeiner Situation. Der Siegeszug, der Triumphzug Jesu konnte niemand aufhalten, bis der Kaiser Konstantin dann einfach gesagt hat, gesiegt hast du, o Galiläa, über ganze Höllenmächte, über Judaismus, über Heidentum, über, ja, über die ganze Gnostik. Und weißt du, es ist alles so von Gott vorbereitet gewesen. Die Juden mussten zerstreut werden, damit das Evangelium sich ausbreiten kann auf der ganzen Welt. Und die Juden haben überall Synagogen gehabt. Deshalb diese zwei Wegführungen der Juden oder der Israeliten. Überall gab es Synagogen. Und wo haben die Christen als erstes gepredigt? Paulus ging regelmäßig zu ihnen in der Synagoge. Am Sabbat hat er gepredigt. Die Römer brauchten die Straßen. Die Griechen haben die Kultur und die Sprache verbreitet. Verstehst du, aber alles verbreitet. Und der Herr kam mit, ja, mit Glanz und Glorie und überall, ja, man musste nicht mehr viel übersetzen. Ja, die haben im Griechisch, die meisten haben Griechisch, Lateinisch gesprochen und Hebräisch haben sie auch verstanden, weil sie ja Juden waren, viele. Und man konnte so schnell und so leicht das Evangelium ausbreiten, bis in Hinterdupfing oder wo auch immer. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Und wo ist der Himmel? Und was ist das? Das ist mein Thema heute. Wo ist der Himmel? Und da heißt es, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist diese Intronisierung Jesu. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist Evangelium in Telegrammstil. Die Intronisierung Jesu. Und seitdem baut Jesus seine Gemeinde. Und jetzt bitte pass auf, das will ich auch noch sagen. Du denkst, das Reich Gottes, das ist die Kirche, katholische Kirche oder protestantische Kirche oder Pfingstlerkirche oder was auch immer ist. Nein, seitdem baut Jesus seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist keine Organisation, kein Gebäude. Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Er das Haupt und wir die Glieder. Bei wahren Christen gehen alle Impulse vom Heiligen Geist und von Jesus aus. Du kannst nicht über mich bestimmen und ich kann nicht über dich bestimmen. Da musst du immer den Herrn fragen. So genauso wie du keine Engel senden kannst. Du musst sagen, Herr, schick einen Engel, befehl deinen Engeln und so weiter, dass sie sich um einen lagern. Ich habe kein Recht, Leute zu manipulieren, kein Recht zu kommandieren und genauso umgekehrt. Das Menschenrecht, die Menschenrechte hören hier auf. Jesus ist das Haupt, Halleluja. Und seit der Himmelfahrt ist die Gemeinde die Familie Jesu. Und ich meine, nicht eine Organisation, sondern der Leib Jesu Christi. Wir sind nur Glieder, jeder hat eine kleine Funktion. Und die Gemeinde ist der Besitz und das Eigentum Jesu Christi und des allmächtigen Gottes. Ich gehöre Gott und nicht irgendeiner politischen oder religiösen Gruppe oder Verein. Ist so wichtig. Die Gemeinde Jesu hieß früher Ekklesia, die Herausgerufene. Ich werde sie zu mir ziehen. Halleluja. Du wirst rausgerufen aus der Welt. Plötzlich denkst anders, tickst anders, lebst anders. Weißt du, du bist rausgerufen aus diesen ganzen Organisationen und hinzugetan zu einem Organismus. Du gehörst zu der großen Familie Gottes. Deshalb ist es so wichtig, wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Deshalb, du brauchst den anderen, du brauchst das andere Glied in deinem Leben, die Hilfe anderen. Wir sind ein Eigentum Jesu. In Apostelgeschichte 2, Vers 41. Und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag bei 3000 Seelen hinzugetan. Da hat man nicht sortiert. Ist der gut? Ist der schon, kennt schon das Vaterunser? Hat er schon das Glaubensbekenntnis angenommen? Hat er schon die Bibel durchgelesen? Lebt er schon nach der göttlichen Ordnungen? Noch nicht, nein. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Diese Ekklesia, die Schale herausgerufen. Die Versammlung der freien Bürger, nur die konnten im Griechenland zur Ekklesia dazugehören. Und dann in 1. Timotheus 3, Vers 14, da singen wir diesen Christushymnus, den Sinn und Zweck des ganzen Glaubens und des ganzen Gemeindelebens und alles, was so passiert, das ist die Krönung. Du bist König, du bist Herr, gepredigt in der Welt, geglaubt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Zu dieser Krönung ist unser Leben sehr wichtig. Deshalb lebst du mit Jesus. Hast du den Himmel in dir? Und das musst du hundertprozentig selber wissen. Das kann ich dir nicht sagen. Hast du oder hast nicht? Niemand kann die Gedanken lesen, die Herzensstellung lesen. Das ist so wichtig, dass du das Reich Gottes in dir hast. Und das merkt man an der Liebe. An der Liebe wird man erkannt. Das ist das Markenzeichen der Christen. Die Liebe. Es geht hier dann in dieser Welt, du merkst plötzlich vom Irdischen zum Himmlischen. Weißt du, plötzlich merkst du, wie bei dieser Intronisierung aus der Niedrigkeit wirst du emporgehoben, wirst mehr und mehr aufgebaut, wirst mehr und mehr ermutigt, wirst mehr und mehr gesegnet. Ja? Und hier sind drei besondere Vorgänge der Offenbarung Gottes. Zuerst einmal das Menschliche, dass das Göttliche hineinkommt. Dann das Irdische, du wirst geistlich. Du fängst im Fleisch an und hörst im Geist auf, machst weiter. Und viele fangen im Geist an, sind wunderbar und hören im Fleisch auf. Nein, wir müssen das Fleisch abhängen, Staub abschütteln. Und wir müssen das Sichtbare ablegen und anfangen mehr auf das Unsichtbare sich zu konzentrieren. Was ist das Wichtigste? Die Gläubigen sollen erinnert werden, ihre große Verantwortung. Jesus ist offenbart worden im Fleisch, der muss sich bei mir offenbaren. Der Himmel muss bei mir sichtbar sein. Der Segen Gottes, dass ich mit Gott bin, im Geist gerechtfertigt. Was heißt das? Das, was in der Bibel drinsteht, stimmt. Ich bin gerechtfertigt. Ich muss mir nichts mehr vorwerfen. Ich habe keine Schuldgefühle mehr. Geschaut von den Engeln Gottes. Das ist, was im Himmel nachher passiert. Verkündigt unter den Völkern, geglaubt von der Welt und schließlich erhoben in der Herrlichkeit Gottes. Du, dieses Heilwerden. Das ist nämlich, was Gott will, dass wir hier heil werden. Und je heiler du hier wirst, Schritt für Schritt. Rom ist auch nicht an einem Tag geschaffen worden. So, du wirst auch Kind Gottes, Jünger Jesu, nicht von heute auf morgen. Aber ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, hat der Junge gesagt. Und er macht sich auf. Und dann kommt er an und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Der neue König heute ist Jesus und wir anerkennen ihn. Und das war das Geheimnis, warum die Christen verfolgt wurden. Weil sie sagten, wir beten nicht den Kaiser an. Wir beten Jesus an. Er ist Herr. Er ist Herr. Nicht der Kaiser. Der Herr ist Herr über meinen Alltag. Der Herr ist Herr über meine Familie. Meine Familie gehört nicht mehr mir. Die Familie gehört Gott. Mein Körper gehört nicht mehr mir. Mein Körper gehört dem Herrn. Ja. Jesus wird erhöht und wir müssen Jesus in unserem Leben erhöhen. Und in meiner Bibel heißt es, ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen. Der kann an den Heiligen Geist glauben, aber der Heilige Geist muss unser Leben übernehmen und kontrollieren und beherrschen. Und dann kannst du sagen, Herr Jesus, nicht nur komm Herr Jesus, sondern dass du sagst, er ist mein Herr. Und nicht nur die nur Herr, Herr sagen. So viele Menschen sagen nur noch Herr, Herr, Herr und sind Plapperer. Wir sollen wirklich Jesus als unser Leben, Motto und Lebenszentrum haben. Er ist aufgestiegen und ist sitzt auf dem Thron und regiert. Er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Auch der Teufel, du musst dich vor dem Herrn Jesus beugen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Halleluja. Und Philipper Kapitel 2, Vers 9 und die folgenden Verse. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Gefällt mir, die Übersetzung. Alle auf die Knie fallen, ob die wollen oder nicht. Verstehst du? Und alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus ist der Herr. Und du erlebst den Himmel. Du musst nur Jesus nennen. Und schon ist er da. Die Juden haben einen Spruch im Talmud, obwohl ich davon nichts halte, aber trotzdem, die haben diesen Spruch, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, er ist der Dritte im Bund bei ihnen. Er ist der Dritte, der mit ihnen geht. Und das geht auch so, wenn wir uns heute mit Jesus oder über Jesus unterhalten, schon hier in der Versammlung, du und ich, wir sprechen über Jesus, er ist gegenwärtig. Da muss ich nicht fühlen, bei mir stehen die Haare schon zu Berge. Nein, muss ich gar nicht. Oder er muss nicht irgendwie welche Temperaturschwankungen haben. Er ist da, wenn wir seinen Namen erwähnen. Der Teufel wird den Namen Jesus nicht erwähnen. Ja, er wird sich wegdrehen, wenn du den Namen Jesus sagst. Hier in seinem Namen und so weiter, da wird plötzlich seine Herrschaft ausgerufen. Da ist der Himmel. Da sagt Jesus, du musst in misslichen Situationen, in schwierigen Situationen, Krankheiten, großen Nöten sagen, nur Jesus, 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 Jesus. Und du wirst merken, plötzlich wie die Geister, die der Teufel rennen. Erwähnt den Namen Jesus. Die Verkündigung des Evangeliums besteht aus dem Namen Jesus. Die Juden haben sich aufgeregt gegen Petrus und Johannes und die haben die ganze Stadt erfüllt mit diesem Namen Jesus da bei der Heilung des Lahmen. Und von Paulus heißt, du kommst ja und machst die ganze Welt verrückt. Du machst die ganze Welt verrückt mit diesem Jesus, 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 Jesus. Verstehst du? Es ist so wichtig. Da muss doch kein großer Künstler sein. Da, wo Jesus als der Herr ausgerufen wird, deine Finanzen, du hast vielleicht kein Geld mehr, stehst vor dem leeren Kühlschrank, Jesus, siehst du ja, du hast Brot vermehrt, du hast Wachteln geliefert, du kannst mir auch einen Händel schicken. Verstehst? Ja, Gott kann's und Gott wird es. Aber das liegt an unserem Glauben, wie wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und gepredigt von der ganzen Welt, von den Heiden geglaubt. Sein Herrschaftsgebiet wird ausgeweitet. Und deshalb predige ich das Evangelium jetzt über das Internet und versuche so viel wie möglich zu erreichen, auf alle möglichen erdenklichen Wege. Damit der Preis, den Jesus für uns bezahlt hat, sich wirklich gelohnt hat. Dass sein Herrschaftsgebiet ausgeweitet wird. Und so wie beim Sauerteig, ein Klumpen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, ein Christ in irgendeinem Winkel, in einem Kiez, durchwirkt seinen ganzen Kiez. Und die Jünger zogen aus. Hier heißt es, Apostelgeschichte 19, Vers 27, aber es droht nicht nur in Ephesus hier, Demetrius, ihr klagt, und zwar der Diana die Große, die Götze da, aber nicht nur das, sondern auch der ganze Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet, seitdem Paulus hier in der Stadt sich rumtreibt und so weiter, wird sogar ihrer Hoheit beraubt. Das ist, wie man Evangelium predigt, dass man es beraubt, die ganzen Götzen. Das sind alles nur Waschlappen, das sind nur Feiglinge, sind nur Möchtegerne. Mein Herr kann was. Das ist mein Jesus, ist was. So. Und diese sind auch hierher gekommen, Apostelgeschichte 24, hierher gekommen und erregen auf der ganzen Welt unter allen Juden und unter den Heiden Aufruhr. Diese Burschen da, Paulus und sein Anhang, durch die Predigt von Jesus wird verkündigt, Christen erleben Jesus, Menschen erleben Jesus, Jesus wird verwirklicht durch seine Lehre, durch die praktische Einsätze und Benehmen durch seine Gebote, nicht mehr die 10 Gebote. Wahre Christen halten nicht mehr die 10 Gebote, die halten die Gebote Jesu Christi, die sind viel schärfer. Denk an die Bergpredigt. Puh, da warst du dumm. Ja, dein Reich kommt, die Herrschaft kommt und mein Reich ist inwendig in euch, sagt Jesus, und ich bin da. Und ihr seid, wo ich will mit euch mitgehen, ich werde euch nicht verlassen, ich werde euch nicht weisen lassen. Verstehst du, der Himmel geht mit dir. Wenn du wirklich mit Jesus gehst, morgens mit Jesus aufstehst, wird der Himmel mit dir mitgehen, wo du auch hingehst. Wirst du überall himmlische Zustände erleben? Denn Gott ist Geist, Johannes Kapitel 4, Vers 24. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss ihn von uns anbeten. Und meine Übersetzung habe ich aber eine schöne, feine, ja, gute Übersetzung. Und da heißt es, und wer Gott anbeten will, der muss von seinem Geist erfüllt sein. Halleluja. Und in seiner Wahrheit leben. Von seinem Geist erfüllt sein. Jeremia Kapitel 31, Vers 33. Der neue Bund, den ich mit euch machen werde, Kinder Israels, ich werde dieses neue Gesetz in euer Herz schreiben und euch ein, ja, neue Gedanken geben, dass ihr ganz neu verwandelt werdet. Das ist nämlich diese Veränderung. Ich lebe im Himmel. Ich war noch nie im Himmel, will auch gar nicht dorthin. Ich habe den Himmel schon in mir. Halleluja. Ich habe den Himmel in mir. Da ist der Thron Gottes. Und für das bin ich bestimmt, dass Jesus in mir wohnt, dass Jesus sich in mir manifestiert und sich verherrlicht. Und dann noch hier Offenbarung Kapitel 7. Alle Engel standen um den Thron und die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Du siehst, was da alles passiert. Ja, der Thron ist fest und so weiter. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Und da heißt es immer wieder, Anbetung, Ehre sei, Macht und Stärke sei ihm, der dort auf dem Thron sitzt. Dort, wo Jesus angebetet wird, dort ist der Himmel. In der Hölle wird Jesus nicht angebetet. In dieser Welt wird Jesus auch nicht angebetet. In Jerusalem wird Jesus auch nicht angebetet. Glaubt doch das nicht. Im Vatikan auch nicht. Und in Mekka auch nicht. Da wird er, ja, der Allah angebetet, der keinen Sohn hat. Aber du siehst, im Himmel wird er angebetet. Und alle, die Jesus anbeten, die leben im Himmel. Die befinden sich in einer neuen Dimension. Deshalb, eine gewaltige Stimme, Offenbarung 21, Vers 3, hörte ich dort vom Thron ausrufen, hier ist Gott mitten unter den Menschen. Wenn du den Namen Jesus preist und verherrlichst, plötzlich ist Jesus mitten unter dir, in deiner Familie. Preis Gott. Und in der Bibel heißt es, dass die Menschen in der Endzeit sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, da ist Christus. Nein, glaubt nicht dem ganzen Spuk. Er ist inwendig in euch. Inwendig in euch. Reich Gottes ist dort, wo Jesus ist. Wo Menschen sich um Jesus sammeln, wo Menschen auf Jesus hören, wo Menschen Jesus gehorchen. Unser Herz, und Gott sei Dank, im Tempel in Jerusalem, schon bei Salomo war das nicht mehr der Fall, da gab es keine Bundeslade. Unser Herz ist die Bundeslade für Gott. Und Gott macht bei uns einen Bund, einen ewigen Bund. Und Gott ändert unser Herzen, unser Geist, unsere Gesinnung. Und ist Christus in uns, da haben wir Herrlichkeit. Auch wenn wir gar nicht sind. Wer ist ein richtiger Jude? Noch ganz schnell. Römer Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich sich ausgibt als ein Jude. Oder dann äußerlich beschnitten ist. Nein. Beschnitten am Fleisch. Sondern der ist ein Jude, der inwendig verborgen ist. Und die innere Beschneidung des Herzens hat. Der ist ein echter Jude. Voll Gottes. Kind Gottes. Ja, nur der. Und so weiter. Und das ist was ganz was anderes. Nicht nach dem Buchstaben, die Beschneidung nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist. Dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Deshalb habe ich gesagt, Leute können dich loben, können dich in den Himmel lupfen und den Schleimen und was sie auch wollen. Das ist nuscht, gar nichts. Der Lob Gottes ist ausschlaggebend. Was bist du? Kolosser Kapitel 2, Vers 11 noch. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, nicht mit Händen, die mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes oder irgendeinen Körperstals, nein, sondern durch Beschneidung durch Jesus Christus. Und wir sind gekreuzigt mit Christus, wir sind beschnitten, wir müssen manche Dinge durchmachen. Es würde dich schockieren, verstehst du, dass du plötzlich merkst, du, was muss ich alles dann für Jesus alles durchmachen? Der Himmel ist da, wo Jesus ist, wo man mit Jesus lebt, wo man Jesus vertraut. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Aber wie viele ihn aufnahmen, dazu gehörst du und gehöre ich. Und ich habe ihn aufgenommen, ganz bewusst. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, der Name Jesus wieder. Die nicht nach dem menschlichen Geblüt, noch nach dem Willen des Fleisches, noch nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Ja, der Himmel ist ein Ort, wo Gott thront, wo man Gott gehorcht. Und solange Jesus lebt, lebst du auch. Der Geist Gottes bleibt in uns ewiglich. Und wenn ich sterbe heute, Jesus geht mit mir den Weg des Todes. Und er geht mit mir in den Himmel, der trägt mich rüber. Jesus, der Herr über Lebende und Tote. Der Himmel ist dort, wo Gott wirkt, wo Gott sich offenbart. Und das hat er hier getan. Und wenn ich drüben ankomme, da sehe ich alle meine Lieben, die ich hier geliebt habe, mit denen ich hier zusammengelebt habe, die, mit denen ich den Weg geteilt habe, die ich hier, ja, den Herrn miterlebt habe. Weißt du, das sind die Schätze, die wir sammeln, was wir hier miteinander erleben und durchleben. Der Tag des Herrn, 2. Petrus 3, Vers 10. Und der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, und die Himmel werden mit großen Krachen, und die Elemente werden sich durch Hitze auflösen, und die Erde und die ganzen Werke, was hier drauf sind, werden verbrennen. Das alles muss geschehen. Deshalb mach dir keine Sorge, wenn es schwierig wird, wenn Krankheit kommt, wenn Not kommt, wenn Elend kommt, wenn Verzagtheit kommt, wenn Stürme kommen. Das alles wird vergehen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Lies mal. Und dann da heißt es wieder, der Himmel und Erde werden vergehen, an welchem Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Das wird ja schrecklich sein. Da werden sogar die Steine aufgeleckt. Ja, wie bei einer Atombombe. Und der Herr spricht, ihr, die treu wart, du kleine Herde, es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also ich freue mich schon auf den Himmel, aber der Himmel ist schon hier. Das erlebe ich und durchlebe ich hier. Ja. Ich bin's, sagt der Herr. Jeremia 23, Vers 24 noch. Meint ihr, jemand könnte sich vor mir verstecken, dass ich ihn nicht sehen möchte? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde füllt. Ich, der Herr. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Er ist da. So, er sieht uns. Er sieht auch manchmal, wenn du auf alle vier liegst, wenn du dich im Bett hin und her wälzt und weinst, und dein Kopfkissen fast zum Auswinden ist. Der Himmel ist da, wo die Gottheit sich manifestiert. Der Himmel ist zwar für die Menschen was Verborgenes, aber für uns, die wir glauben, wir sind sehend geworden. Psalm 148, Vers 5, 2. Lobe den Herrn, meine Seele. Und da heißt, lobt den Herrn im Himmel, lobt ihr dort in der Höhe, lobt all die Engel, lobt die himmlischen Herrscher, lobt ihr Sonne, Mond und so weiter. Lobt den Herrn, leuchtet und strahlt die Sterne. Lobt ihn auch im fernsten Weltall, lobt ihn, ihr Wassermassen und so weiter unter dem Himmel, lobe den Herrn. Verstehst du? Der Himmel ist da, wo Gott gelobt wird. Verstehst du? Ich lobe den Herrn und ich preise den Herrn. Unser Wandel ist jetzt schon im Himmel, das Reich Gottes ist in uns. Und jetzt noch zum Schluss, 5. Mose, Kapitel 7 von Vers 9. Und so erkennt doch, endlich mach mal die Augen auf, wach auf. Erkennt doch, sagt der Herr hier, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund, und er erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Der Herr hält tausende von Generationen. So lang besteht die Welt nicht einmal. So lang besteht die Welt nicht einmal. Denn 4000 Jahre, das sind das, ja, 4000 Jahre wären diese 1000 Generationen hier. Die ihn aber verachtet, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern er gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Darum lebt nach seinen Weisungen, Ordnungen und Geboten und so weiter, die ich euch heute gebiete. Wenn ihr sie befolgt, hör mal, du willst den Himmel haben, kannst jetzt sofort den Himmel mit in die Tasche stecken und mit nach Hause nehmen. Ja? Wenn ihr sie befolgt, die Weisungen Gottes, was der Geist Gottes uns sagt, dann wird der Herr sich an seinen Bund an euch halten und erfüllen, und ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie es euren Vorfahren zugesagt wurde. Er wird euch lieben und segnen, auch wieder Liebe. Er wird euch segnen und euch viele Kinder schenken und euer Volk wachsen lassen in dem Land, das er euren Vorfahren für euch versprochen hat. Werdet ihr Getreide, Weintrauben, Oliven in Hülle und Fülle ernten. Eure Rinder, ja, Schafe, Ziegen und so weiter, alles was so natürlich ist, werden sich stark vermehren. Ihr werdet reich gesegnet sein, reicher als alle anderen Völker. Kannst du es vorstellen? Reicher als alle anderen Völker. Niemand von euch wird unfruchtbar sein. Kein Mann, keine Frau und auch keiner der Tiere. Der Herr wird euch vor jeder Krankheit bewahren. vor jeder Krankheit bewahren, wenn ihr euch an Gott haltet. Er wird euch vor jeder Krankheit bewahren. Die schrecklichen Seuchen, die ihr in Ägypten kennengelernt habt, die wird er von euch fernhalten und sie denen schicken, die euch hassen. Denen schicken, die euch hassen. Die kriegen es, die euch richten, die euch verdammen. Alle Völker, die der Herr in eure Gewalt gibt, sollt ihr ausrotten, hat der Herr gesagt. Habt kein Mitleid mit ihnen. Dient niemals ihren Göttern, sonst wird euch genau das gleiche Verhängnis werden zuteil kommen. Ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Jeder, der den Geist Gottes hat, lebt schon in himmlischen Zustand. Auch wenn er auf alle vier krabbelt, der weiß, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Der lebt in einer anderen Dimension, er lebt ein Leben anderer Art. Wie der verlorene Sohn. Halleluja. Wie der verlorene Sohn. Ich gehe zu meinem Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja. Himmlischer Heiland, ich danke dir. Denn du, da wo du bist, ist der Himmel. Deine Gegenwart ist ein seliger Ort, ein Ort des Friedens, ein Ort der Freude. Hier bin ich geborgen für Zeit und Ewigkeit. Hier habe ich alles, was ich brauche. Herr, wenn ich dich nur habe, fahre ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Du bist mir mehr als genug, Herr Jesus Christus. Und bei dir bin ich geborgen für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Auch jetzt heute segne meine Geschwister ganz besonders, die diese Predigt hören. Amen.